Der große Wirecard-Skandal, was ist da eigentlich passiert? Wie lange geht das Ganze schon? Wie gehe ich persönlich jetzt mit meinen restlichen Wirecard-Aktien um? Und was kannst du machen? Sollst du verkaufen? Sollst du lieber kaufen? All das erfährst du nach dem Intro.
Herzlich willkommen beim Finanzilluminati-Podcast. Schön, dass du da bist. Es erwarten dich tolle Aktienanalysen und spannende Themen zum aktuellen Börsengeschehen. Freu dich auf Aktienvorstellungen, Depotchecks und Diskussionen um alternative Anlagemöglichkeiten. Bevor wir gleich starten, beachte bitte den Disclaimer und Transparenzhinweis. Du willst keine Folge mehr verpassen? Abonniere jetzt den Kanal und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com.
Der große Wirecard-Skandal, was ist da eigentlich passiert? Wie lange geht das Ganze schon? Wie gehe ich persönlich jetzt mit meinen restlichen Wirecard-Aktien um? Und was kannst du machen? Sollst du verkaufen? Sollst du lieber kaufen? All das erfährst du nach dem Intro. Liebe Hörer des Finanz-Illuminati-Podcast, moin moin, herzlich und willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid bei dieser sozusagen doch wirklich Sonderfolge. Eigentlich wollte ich zu Wirecard gar nichts machen, nichts schreiben, kein Podcast machen, kein YouTube-Video machen. Dennoch findest du das jetzt auf dem Blog. Ganz einfach mit dem Hintergrund, es haben mich sehr viele von euch angeschrieben. Hey Wirecard, bist du da auch drin? Hast du was verloren? Was ist da eigentlich passiert bei Wirecard? War das jetzt wirklich nur im letzten Monat? War das nicht im Vorfeld schon alles absehbar? Und ich möchte das ganze Thema für dich, für euch jetzt einfach einmal ein bisschen einordnen, um hier ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen, um dir dann aber auch die Möglichkeit zu geben, aufgrund der gefundenen Informationen, die du hier bei mir findest, die du hier bei anderen findest, dann deine ganz eigene Entscheidung zu treffen, wie du jetzt weitermachst. Ein Unternehmen aus dem DAX 30, also wirklich eines von Deutschlands größten Unternehmen mit. Und das hat dem DAX auch ordentlich wehgetan, als dieses Unternehmen jetzt runtergepurzelt ist. Nämlich der Kurs war in seiner Höhe mal bei 191 Euro, war jetzt zuletzt bei wieder knapp über 100 Euro, nachdem er sich doch wirklich mal erholt hatte und Anleger davon ausgegangen sind, jetzt kommt der Befreiungsschlag für Wirecard und danach geht's nach oben. Der Kurs findet kein Halten mehr und steuert auf die 600 Euro zu. Nein, der Kurs hat in diesem Fall wirklich die komplett andere Richtung eingeschlagen. Und nach dem, was jetzt bekannt geworden ist, nach dem, was es jetzt alles gab, ist der Kurs in Richtung 20 Euro runtergepurzelt. Und das ist natürlich auf der einen Seite total schade, zum einen für jeden Anleger, der hier Geld verloren hat. Ich persönlich gehöre mit einigen wenigen Aktien nur dazu. Das heißt, der Schmerz bei mir ist um einiges verkraftbarer. Ich habe aber auch bei vielen von euch gelesen, dass die Summen da ein bisschen höher sind. Und das tut mir natürlich unfassbar leid. Und ich versuche mit diesem Podcast jetzt einfach mal dir die ein oder andere Möglichkeit mit auf den Weg zu geben. Da kommt dann auch gleich der Hinweis, dass all das, was du hier hörst, wie du es eben im Disclaimer, in der Videobeschreibung, in den Shownotes auch lesen kannst oder eben auf dem Blog auch lesen kannst, das Ganze hier ist keine Anlageberatung, kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine sonstige Beratung, sondern einfach meine ganz persönliche Meinung, die auch komplett falsch sein kann. Nur der DAX lässt Federn durch den Wirecard-Absturz, sondern auch die deutsche Aktienkultur ist, dafür ist das Ganze nicht förderlich. Ich höre es schon im Supermarkt, wie die Leute darüber sprechen, dass schon wieder so ein böses Börsenunternehmen etwas Böses gemacht hat und man doch lieber auf dem Sparbuch bleiben soll, weil da ist das Geld ja vermeintlich sicher. Dem ist natürlich nicht so. Allerdings ist das Ganze für die Aktienkultur in Deutschland nicht gut und gerade in den Monaten Februar, März, April hatten wir auf die Broker in Deutschland einen unglaublich großen Run. Viele, viele sind an die Börsen gekommen, viele suchen noch nach der richtigen Strategie für sich, aber es ist einfach mal weitergegangen, weiter nach vorne gekommen und das war doch eigentlich ganz toll. Wirecard schießt diese Entwicklung ganz weit nach hinten. Zudem ist das Ganze natürlich auch nicht besonders nett für Deutschland als Standort, weil Deutschland hat im Bereich Tech und ja, auch Wirecard zählt sich irgendwie mit zu den Tech-Sachen. Die bauen zwar keine Roboter, keine automatischen Staubsaugroboter, keine intelligenten Handys, aber sind doch sehr verdrahtet im Bereich Tech. Das erkennst du schon daran, dass das Geschäftsmodell von Wirecard doch sehr finanztech-lastig ist und auch für Außenstehende gar nicht so einfach zu verstehen, was da genau passiert. Und eben dieses Wirecard ist neben SAP eine der wirklich wenigen Geschichten, die wir hier noch in Deutschland haben, die Deutschland groß machen, wo Deutschland tatsächlich mit den USA noch konkurrieren kann, mit China, Shenzhen konkurrieren kann. Wir schauen uns jetzt eigentlich mal an, was ist eigentlich bei Wirecard passiert und wieso ist der CEO, der Chief Executive Officer Dr. Markus Braun jetzt zurückgetreten. Das ist relativ einfach und nachdem du gehört hast, was da passiert ist, wirst du auch sehr gut verstehen, warum er zurücktreten musste. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass Markus Braun jetzt weg von Wirecard ist, denn er ist noch ein sehr großer Aktionär des Unternehmens. Er hat immer wieder Aktien nachgekauft und den Anlegern damit auch immer das Gefühl gegeben, hey, da läuft was, das geht in die richtige Richtung, das ist ein tolles Unternehmen. Wir merken uns also, so ganz weg ist Markus Braun noch nicht. Ja, das Unternehmen Wirecard, es wird beschuldigt, falsche, gefälschte Saldenbestätigungen zu haben, dass diese von seinen Banken an den Prüfer Ernst & Young falsch geschickt wurden, die gefälscht sind und damit 1,9 Milliarden Euro angeblich nicht da sind. Das Unternehmen hat lange behauptet, sie sind dann doch da und jetzt auf einmal fehlt es doch. Und wir gucken jetzt uns einmal zeitlich geordnet an, was da eigentlich passiert ist. Am 18.06. hätte Wirecard jetzt seinen Jahresabschluss dann doch endlich mal veröffentlichen müssen. Da sind sie schon relativ spät und wurden dafür auch immer wieder angekreidet. Jetzt hätten sie es wirklich machen müssen. Der Jahresabschluss ist nun bis auf Weiteres verschoben, weil eben das wichtige Testat von Ernst & Young, ihrem Prüfer, welches sie übrigens aber auch in der Vergangenheit immer bekommen haben, dieses Jahr fehlt. Ernst & Young sagt hierfür, der Grund ist, dass keine ausreichenden Nachweise für ein Bankguthaben auf ein Treuhandkonto in Singapur von 1,9 Milliarden Euro zu finden sind. Wirecard selber stellt sich in dieser Situation allerdings als Opfer dar und schiebt jetzt alles auf die Banken in Singapur und sagt, ja, gefälschte Salden, die sind wenn von da gekommen und ja, und die Situation wird hier immer verzwickter und schwieriger nachzuvollziehen und irgendwie ergibt das an keiner Stelle einen Sinn. Neben dem Jahresabschluss wurden dann auch gleich zwei Pressekonferenzen verschoben. Die ganzen kamen dann am Abend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Ganze war eigentlich als Livestream mal geplant, um da wirklich zu sagen, hey, bei uns läuft es, bei uns ist alles richtig. Es kam dann ein zweiminütiges YouTube-Statement von CEO Markus Braun, welcher eigentlich nur gesagt hatte, dass ein Vorstandsmitglied, wovon wir später noch erfahren werden, dass der ordentlich Dreck am Stecken hat, jetzt nach 2 Jahren dann auch mal ausgeschlossen wird und erstmal freigestellt ist. Zu den wichtigen Punkten hat er dann gar nichts gesagt, also er hat einfach nochmal wiederholt, was in der Presse schon vorher bekannt war und die Pressekonferenz war für viele Anleger eine absolute Enttäuschung. Ebenfalls wurde relativ zeitgleich auch bekannt, dass die Banken immer weiter Druck machen und Wirecard Kredite in einer Höhe von 2 Milliarden Euro kündigen könnten. Zudem wurde auch ein neues Vorstandsmitglied benannt, also es ist nicht nur einer rausgeflogen, sondern es durfte auch einer neu in den Vorstand kommen, der jetzt auch die Geschäfte interimsmäßig leitet. In dieser Zeit ist die Aktie jetzt von knapp 100 Euro erstmal auf 40 Euro runtergegangen, dann wieder auf 50 hoch. Hier haben viele Anleger leider auch wieder nachgekauft, denn am nächsten Tag kam auf einmal die Nachricht von der Bank in Singapur, wo es diese teilweise gefälschten Saldenbestätigungen geben soll, dass die Bank gesagt hat, hey, Wirecard, die kennen wir gar nicht, mit denen haben wir nichts zu tun, die haben hier kein Konto. Der Mensch, mit dem sie angeblich zu tun haben, der ist ein abtrünniger Mitarbeiter und dann war die Kacke halt erstmal richtig am Dampfen und der Kurs ist noch auf 20 Euro runtergefallen. Inzwischen hat CEO Markus Braun dann auch seinen Rücktritt angekündigt, was aber wie gesagt nicht heißt, dass er der Firma fernbleibt, weil er eben auch noch mit einer der größten Aktionäre von Wirecard ist. Jetzt könnte man denken, okay, Anleger, ihr habt davon nichts gewusst, allerdings die Story, gerade in den USA, sind die Anleger schon um einiges früher auf die Barrikaden gegangen und die Story von Wirecard fängt bereits am 30.01. an. Da beginnt nämlich der Krieg zwischen Wirecard und der Financial Times und das gehen wir jetzt einfach nochmal durch, bevor wir zu dem Punkt kommen, soll ich jetzt eigentlich kaufen, soll ich nachkaufen, soll ich verkaufen, was mache ich mit meinen Aktien, habe ich die Möglichkeit einer Klage? Am 30.01.2019 ging es los, die Financial Times die erhob Vorwürfe gegen Wirecard. Gleich daraufhin verlor die Aktie auch schon 20%. Das war damals noch relativ ungenau, was da gekommen ist. Und die Vorwürfe bezogen sich erst auf gefälschte Verträge in Singapur und ebenfalls Geldwäsche. Zwei Tage später wurde gleich noch einmal nachgelegt. Wir haben den 1.2.2019 und die Financial Times legt nach. Sie habe eine interne Info von Wirecard erhalten und Wirecard hat die Anwaltskanzlei, ich kann den Namen jetzt nicht aussprechen, aber auf jeden Fall eine Anwaltskanzlei beauftragt, hier in Singapur nachzuforschen, und dabei gab es schon die ersten Hinweise auf gefälschte Rechnungen. Wieder ein paar Tage später, es kommt ein Paukenschlag auf den anderen, die Vorwürfe werden spezifischer. Denn um eine Lizenz in Singapur zu erhalten, muss so ein Unternehmen einiges an Nachweisen bringen. Und der Finanzchef von Wirecard, also der aus Singapur, hat diese Nachweise einfach gefälscht, so der Vorwurf. Ebenfalls habe er seinen Mitarbeitern beigebracht, wie er denn eigentlich sowas fälschen kann, wie sie das fälschen können und wie das Ganze gemacht wird. Das Ganze hat dann erfolgt mittels Zahlungskarussell und so wurden diverse Umsätze vorgetäuscht. Bereits damals am 7.2. gab es dann auch die Hinweise, dass die Führungsriege in Deutschland davon wusste. Einen Tag später, am 8.2.2019, kam es dann auch schon zu einer Razzia in den Wirecard-Räumlichkeiten, und zwar in Singapur. Wir gehen weiter zum 15.02.2019, da kam es dann nämlich zur Sammelklage in den USA, die wurde so langsam ein bisschen größer. 15.02. war hier der ausschlaggebende Tag, weil hier die erste Anklage eines Privatanlegers in Los Angeles eingereicht wurde und er sah sich aufgrund von gefälschten Informationen von Wirecard als geschädigt an. 18.02.2019, und das ist erstmalig in Deutschland passiert, die BaFin hat ein Leerverkaufsverbot für Wirecard verhängt und das gab es vorher noch nie. Einen Monat später, vom 15.03., es war jetzt tatsächlich eine ganze Zeit lang still, aber dann schreibt das Handelsblatt auf einmal, dass nach Singapur jetzt auch Indien ins Ziel gerät und die Vorwürfe seien hier die gleichen. Am 21.03., es wird immer konkreter, Vorstandsmitglied Jan Masalek, der jetzt auch gehen durfte, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, er soll nämlich die Transaktionen in Singapur und Indien genehmigt haben, also auf jeden Fall soll er dann auch das Vorstandsmitglied sein, das darüber Bescheid wusste, das Ganze genehmigt hat, und mit der Zeit wurden auch immer mehr interne Kommunikationen zwischen den hochrangigen Mitarbeitern der Finanzabteilung bei Wirecard bekannt. 26.03. angeblich kommt jetzt ein bisschen Ruhe ins Geschäft von Wirecard, weil die Anwaltsfirma in den Untersuchungen gesagt hat, es wurde nichts festgestellt, was wesentliche Auswirkungen auf den Geschäftsbericht hätte. Gleichzeitig wurde aber darauf hingewiesen, dass es wohl kriminelle Aktivitäten im Bereich der Rechnungslegung gäbe. Und spätestens das wäre schon mal wieder so ein Zeichen gewesen, wo es eigentlich nicht hätte ruhiger, sondern lauter werden müssen. Zwei Tage später, Angriff ist immer die beste Verteidigung, dachte sich CEO Markus Braun und erreichte eine Klage ein. Wirecard verklagt die Financial Times. Ein Tag später schießt aber auch die Financial Times wieder zurück und verweist im nächsten Bericht darauf, dass es wohl diverse Ungereimtheiten im kompletten Asiengeschäft von Wirecard gibt. 17.04.2019, die BaFin erstattet Anzeige gegen 12 Personen, Verdacht auf Marktmanipulation. 22.07.2019, Wirecard fordert die Financial Times schriftlich dazu auf, keine Artikel mehr über Wirecard zu veröffentlichen. Ja, da war es dann tatsächlich auch mal 3 Monate still und wir kommen zum 15.10.2019, wo interne Wirecard-Dokumente und Schriftstücke auftauchen zwischen hochrangigen Finanzmitarbeitern von Wirecard. Hinweise soll es darauf geben, dass Umsätze in Dubai und Irland als viel zu hoch ausgewiesen wurden. Ein paar Tage später, 21.10.2019, Wirecard kündigt Prüfungen an. KPMG soll einen unabhängigen Bericht schreiben und die Richtigkeit der Wirecard-Bücher bestätigen. 9.12.2019, kurz vor Weihnachten, da wo wir eigentlich alle am liebsten Urlaub machen, da sagt die Financial Times, nee, Leute, ist nicht Wirecard, die betrügen, denn ihre liquiden Mittel sind falsch berechnet und ganz konkret sagen sie bereits im Jahr 2017 übrigens, da wird es nämlich ein bisschen spannend, weil Ernst & Young hat ja auch in den Jahren 2017, 2018 jeweils das Testat für Wirecard ausgestellt und jetzt wird es spannend, warum haben sie es damals schon gemacht, als die Vorwürfe, die sich jetzt wohl als Wahrheiten damals schon im Raum standen, wie wurde da eigentlich geprüft, ist für mich eine sehr interessante Frage. Was ist da jetzt eigentlich passiert? Genau, Ernst & Young, ob sie das gemacht haben oder nicht, erstmal beiseite. Financial Times wirft Wirecard jetzt nämlich vor, dass sie ihren Cashflow falsch ausrechnen, ihre liquiden Mittel falsch ausrechnen, denn hier haben sie die Treuhandkonten, zum Beispiel auch das in Singapur, einfach in die Cash-Reserven mit reingerechnet. 28.04.2020, bis dahin ist relativ viel Zeit vergangen, denn auch der KPMG-Bericht, der sollte schon um einiges früher fertig sein, aber der kommt dann jetzt und dadurch heißt es wohl eigentlich schon endgültig Goodbye für Wirecard, weil die KPMG berichtet zum einen darüber, dass unvollständige Unterlagen da sind, dass Verträge nicht unterschrieben sind, was irgendwie vorkommen kann in so ein Asien-Geschäft, weil das ist nicht Deutschland, Asien, Nordafrika, das sind so Bereiche, die ticken halt alle noch ein bisschen anders. Das hat man sich damals irgendwie noch erklären können, erklären wollen. Aber Wirecard und KPMG hat gesagt, sie haben keine Hinweise darauf gefunden, dass es nicht stimmt, aber auch keine Hinweise darauf gefunden, dass es stimmt. Am 8.5. geht Wirecard dann wieder an die Presse, um mitzuteilen, dass sie sich halt auch neu aufstellen. Das ist halt, also es ist ein Unternehmen, es hat zu wenig Leute an der Spitze. Markus Braun alleine eher so der operative Mensch, aber auch nicht der Compliance-Mensch. Da fehlt etwas, da fehlt ein Compliance-Ressort, da fehlen einfach Mitarbeiter, das muss man ausbauen, das kann man sich leisten. Und genau das ist die Strategie, mit der man dann rausgegangen ist und sich der Kurs danach tatsächlich auch ein bisschen erholt hat. 26.05.2020, die Hauptversammlung und der Abschlussbericht. Es verschiebt sich alles erneut. Und am 5.06.2020 kam es dann tatsächlich zur Razzia in Wirecard, bedeutet also die Staatsanwaltschaft München ist in die Geschäftsräume von Wirecard eingedrungen, hat Büros und Räumlichkeiten durchsucht. Und damit knüpft die Geschichte jetzt an den neueren Aktivitäten an und ihr seid jetzt vollständig über die Geschichte, die Never Ending Love or Hate or Story von Wirecard informiert. Was heißt das jetzt eigentlich für Aktionäre? Soll ich die Aktien kaufen, verkaufen, nachkaufen, halten? Was ist da jetzt richtig? Der ein oder andere hat vielleicht von euch schon das Video von Frank Thelen, unter anderem bekannt aus Die Höhle der Löwen, mitbekommen. Auch ein Aktionär, ich glaube bei Mission Money hat er das gesagt, dass er bei Wirecard mit drin ist. Er ist jetzt auch ausgestiegen, mit Verlust ausgestiegen, weil eben dieses Vertrauensverhältnis nicht mehr da ist. Du für dich selber kannst jetzt einfach mal schauen, warum bist du bei Wirecard eingestiegen? Was waren damals deine Gründe? Gibt es heutzutage für diese Gründe noch nachvollziehbare ebenfalls Gründe, dass sie weiterhin bestehen? Oder hat sich dein Investment-Case dadurch geändert? Wenn er sich geändert hat oder auch wenn du das Vertrauen in dieses Unternehmen verloren hast, dann ist es auf jeden Fall nicht die schlechteste Entscheidung zu verkaufen. Allerdings hier nochmal der Hinweis, es handelt sich hierbei weder um einen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder um Anlageberatung oder sonstige Beratung. Es ist einfach meine ganz persönliche Meinung, die auch komplett falsch sein kann. Auf der anderen Seite kannst du dir natürlich auch sagen, okay, Wirecard ist jetzt irgendwo bei 20 Euro gewesen, ist jetzt schon wieder auf 24 Euro hochgegangen. Vielleicht pendelt sich das Ding irgendwann nochmal bei 40. Ich mache Buy and Hold und sobald es sich einigermaßen wieder nach oben korrigiert hat, dann stoße ich ab oder ich halte es noch länger. Das ist halt eine ganz persönliche Entscheidung. Ich weiß, wie ich das für mich mache. Was allerdings auch noch interessant ist, ist ein Blick auf die Anleihe von Wirecard, denn es gibt nicht nur die Aktie, es gibt nämlich auch die Anleihe und ebenfalls die hat auf einmal 60% weniger notiert, war also bei 40% auf einmal angekommen und das ist natürlich auch kein ganz so gutes Zeichen. Soll ich jetzt eigentlich Wirecard-Aktien nachkaufen? Also meine persönliche Meinung ist nein, auf gar keinen Fall, aber wie gesagt, das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Hier ein paar Beispiele, was da eben halt auch passiert ist. Die Aktie ist von 100 Euro auf knapp 40 Euro runtergeplumpst, ist dann irgendwie wieder auf 51 Euro hoch und viele Anleger haben sich gesagt, okay, der Rebound auf die 100, der kommt und haben ganz viele Aktien gekauft Das Geld ist jetzt weg. Am nächsten Tag haben nämlich ähnlich viele Anleger auch wieder verkauft oder halten jetzt noch. Das heißt, es ist entweder ein realisierter Verlust oder eben ein Verlust in den Büchern. Auf jeden Fall war es bisher nicht die beste Entscheidung. Und das Gleiche kann allerdings nochmal passieren. Also die Aktie kann nochmal um 50% fallen, nochmal um 60, 70, 80% fallen. Im Moment ist halt einfach alles möglich. Das sagt man an der Börse ja immer so schön. Sogar das Gegenteil ist möglich. Das heißt, die Aktie kann nach oben gehen, aber sie kann auch ganz weit unten bleiben oder noch weiter nach unten gehen. Ich für mich sage mir einfach, okay, meine persönlichen Aktien, es sind nicht so viele. Da lohnt es sich kaum, die zu verkaufen. Das wird halt bei mir persönlich einfach ausgesessen, weil es eben nicht so viele Aktien sind. Und ich mir einfach die Rechnung aufgemacht habe, okay, für das, was ich damit jetzt noch irgendwie rauskriege und das, was da an Gebühren bei meiner älteren Bank tatsächlich ansteht, das ist relativ viel. Aber das lohnt sich dann irgendwie auch nicht. Und irgendwie finde ich es auch spannend, das Ganze zu beobachten. Und da der Verlust da wirklich verkraftbar ist, habe ich mich für mich dazu entschieden, weiter zu halten. Das einfach mal ganz offen als Transparenz von meiner Seite aus, damit ihr auch wisst, wie ich damit umgehe. Aber hier auch nochmal ganz klar der Hinweis auf den Disclaimer, weil es ist einfach nur meine ganz persönliche Meinung. Wenn du jetzt bei YouTube zugehört hast, dann lass mir doch gerne deine persönliche Meinung in den Kommentaren da und wir diskutieren ein bisschen. Ich finde das Thema nämlich sehr spannend und bin auf eure Meinungen ganz doll gespannt. Wenn du im Podcast dabei bist, lass mir gerne eine positive Bewertung da oder einfach nur eine ehrliche Bewertung. Das freut mich natürlich auch schon sehr. Und wenn du Bock hast, du kannst mir auch bei Instagram, bei Facebook oder über den Blog schreiben. Ich freue mich auf den Austausch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanzilluminati Podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.